Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wenn mein Brunnen versiegen würde, dann wäre das Unternehmen tot. Darum haben wir höchstes Interesse daran, die Wasservorkommen zu schützen.
Das sind eben Wirtschaftsbetriebe und da wird einfach schlichtweg Geld gemacht mit etwas, was vorrangig und mit überragendem Interesse erstmal verteilt werden muss. Und wenn wir das alles geschafft haben, auch in Zeiten zurückgehender Grundwasserstände, dann kann daneben noch ein Markt bestehen. Aber im Konfliktfall ist doch bitte immer wichtiger die öffentliche Wasserversorgung.
Das Wasser gehört tatsächlich uns allen. Also es ist ein gemeines Gut, das sozusagen dem gesamten Land, der gesamten Gesellschaft gehört. Das heißt zum Beispiel auch, das Grundwasser unter mir, das gehört gar nicht unbedingt mir, sondern es gehört sozusagen allen und es kann mir zugeteilt werden und ich kann es bestimmt in Form nutzen. Aber es ist jetzt nicht so, weil ich auf der Quelle sitze, gehört mir die Quelle, sondern wir haben in Deutschland eben dieses Wasser ist Allgemeingut, es wird von den Städten und Kommunen verwaltet, damit wir alle einen Zugang zu Wasser haben.
In dem werden wir als Getränkehersteller deutlich schlechter gestellt als die öffentliche Wasserversorgung. Und da fühle ich mich jetzt ganz persönlich ungerecht behandelt.
Herzlich willkommen und bitte wundern Sie sich nicht. Heute mal ein anderes Wochenendjournal, als Sie es sonst von uns kennen. Denn wir, das Team der Sendung Das Wochenendjournal, möchten Ihnen an dieser Stelle den Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser empfehlen. Und zwar Folge 1, wenn das Wasser fürs Bier knapp wird. Ich bin Sonja Meschkat, Moderatorin und Redakteurin in unserer Länderredaktion. Und Anastasia Rohn ist auch da. Hallo.
Hi.
Anastasia, Sie sind Redakteurin und Host des Podcasts und Sie haben viel recherchiert und nehmen uns jetzt freundlicherweise mit hinter die Kulissen. Also, ziehen wir den Vorhang mal auf. Warum überhaupt Trinkwasser als Thema für einen Podcast?
Ja, da stecken einfach so viele Themen drin, die uns alle angehen. Wir wollten für diesen Podcast mit unseren LandeskorrespondentInnen aus den verschiedenen Bundesländern zusammenarbeiten. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn die eine Sache, ohne die wirklich keiner von uns zurechtkommt? Und zwar egal, woher du kommst. Und da finde ich, ist Wasser so das Elementarste, worauf wir uns einigen können.
In Folge 1 geht's um Wasser für Bier. Warum ausgerechnet Bier?
Ja, wir wollten in der ersten Folge mit einem Thema einsteigen, mit dem wirklich jeder was anfangen kann. Jeder von uns war schon mal in einem Getränkemarkt,
ja.
Hat schon mal Bier, eine Limo und auch eine Flasche Wasser aus dem Supermarkt gekauft. Wir haben uns in der Folge deshalb mal angeschaut, woher das Wasser für diese Getränke überhaupt kommt. Und in Bayern ist es naheliegend, mit einem Getränkehersteller zu sprechen, der auch Bier herstellt. Wir kennen ja das bayerische Reinheitsgebot. Da steht drin, dass Bier aus 4 Zutaten besteht: Hopfen, Malz, Hefe und eben Wasser. Mhm. Und in der Folge haben wir uns vor allem gefragt, wem gehört dann eigentlich das Wasser, das da die Getränkeindustrie für die Herstellung ihrer Produkte verwendet? In der Folge geht es auch um ganz besonderes Wasser, nämlich Tiefengrundwasser. Und da haben wir uns gefragt, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, mit sowas Wertvollem wie Tiefengrundwasser Geld zu verdienen, indem man eben damit Bier braut oder es in Flaschen verkauft.
Wir werden gleich auch noch einen bayerischen Bierbrauer kennenlernen. Und das Interessante an ihm ist, das ist niemand, der jetzt eine große Brauerei hat, sondern das ist ein Mittelständler. Wie ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke ausgerechnet auf den gekommen?
Naja, und zwar ist wichtig, mit einem regionalen Getränkehersteller zu sprechen. Michael Watzke hat dafür bei einem Verband nachgefragt und auch mit einigen Herstellern gesprochen, bevor wir uns für den Brauer im Podcast entschieden haben. Denn es ist ja was anderes, mit dem Pressesprecher der großen Unternehmen zu sprechen, als mit jemandem, der für seinen eigenen Betrieb verantwortlich ist und vor allem in seiner Region ja auch bekannt ist. Und es geht uns im Podcast ja auch darum, Probleme anhand einzelner Personen darzustellen. Und an so jemanden sind wir natürlich viel, viel näher dran als einem großen Getränkehersteller. Michael Watzke hat aber auch schon vorher zu den großen Getränkeherstellern in Bayern recherchiert. Aldi und Adelholzener zum Beispiel. Da hört man ja auch immer wieder von Protesten, weil Bürgerinnen und Bürger sich einen sorgsameren Umgang mit dem Wasser in ihrer Region wünschen. Vor allem von den Herstellern, die damit auch noch Geld verdienen.
Ja, okay, aber das macht der Mittelständler natürlich auch, ne? Auch der verdient ja sein Geld damit. Ich dachte nur überhaupt, dass Wasser ein Allgemeingut doch ist?
Ja, das stimmt auch. Wasser ist Allgemeingut. Das hat mir auch die Expertin erklärt, mit der ich da im Podcast spreche. Das ist in Gesetzen und Richtlinien verankert. Wo genau das steht, das hören wir ja gleich in der ersten Folge. Was man aber schon merkt, ist, so hat es mir die Expertin erklärt, dass diese Vorgaben mittlerweile nicht immer ausreichen, um ein klares Urteil zu fällen, wenn es um den Schutz des Wassers geht. Da müsste tatsächlich noch nachgebessert werden.
Was auffällt, Bayern ist offenbar ein sehr attraktives Land insgesamt für Getränkehersteller. Mhm. Warum ist das so?
Das hängt mit dem Wassercent zusammen. Also die meisten Bundesländer erheben ja eine Gebühr für die Wasserentnahme, der Wassercent. In manchen Bundesländern gibt es diesen Wassercent aber nicht. Bayern gehört dazu. Das spart natürlich erstmal Kosten für die Getränkehersteller. Dass der Wassercent aber auch in Bayern kommen soll, das wird schon seit Jahren angekündigt. Das Geld könnte dann zum Beispiel in die Sanierung des kommunalen Wassernetzes fließen. Nur umgesetzt ist da bis heute noch nichts. Die Freien Wähler, die haben in Bayern ein Konzept vorgelegt. Die CSU ist aber mit dem Vorschlag noch nicht einverstanden. Was sicher ist, der Wassercent wird auch in Bayern kommen. Die Frage ist nur, wann?
Dann danke erstmal für diesen Blick hinter die Kulissen an Anastasia Rohn. Und jetzt sind hoffentlich alle neugierig genug geworden. Und wir legen los mit der ersten Folge von unserem Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser, wenn das Wasser fürs Bier knapp wird.
Ja, aber mach schön vorsichtig, wenn was daneben geht, dann schimpft hier Jan, unser Techniker.
Pass Obacht, sagt man auf Bayerisch.
Obacht. Michael hat mir nämlich ein Souvenir aus seiner Recherche mitgebracht.
Ja, für dich.
Dankeschön.
Darf ich dir das Wasser reichen?
Na klar doch.
So, das ist nicht irgendein Wasser. Das ist Mineralwasser aus der Silenka-Quelle in Bayern. Genauer gesagt aus Marktschwaben, nordöstlich von München. Und das ist nicht irgendein Mineralwasser, das ist Tiefengrundwasser, das schon gut 10.000 Jahre in 140 Metern Tiefe schlummert.
Was ganz Besonderes also. Und Erich Schweiger, der Mann, den wir hier gleich kennenlernen, der pumpt das Wasser ab. Und der hat jetzt aber Angst, dass er das bald nicht mehr darf, richtig?
Ja, das hat damit zu tun, dass in Bayern die Regeln für dieses Tiefengrundwasser strenger werden. Erich Schweiger hatte 30 Jahre lang die Erlaubnis, dieses Wasser für die Herstellung und den Verkauf von Mineralwasser zu benutzen und übrigens auch Bier, bis jetzt.
Und darüber sprechen wir in dieser Episode. Es geht darum, wem eigentlich unser Wasser gehört.
Ich habe einen Getränkehersteller getroffen, der durch die neuen Vorgaben für Tiefengrundwasser sein Geschäft in Gefahr sieht.
Wir fragen uns, ist es überhaupt noch zeitgemäß, mit tiefem Grundwasser Geld zu verdienen, indem man damit Bier braut oder es in Flaschen verkauft? Ihr hört 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 1. Wenn das Wasser fürs Bier knapp wird. Wir, das sind Anastasia Rohn
und Michael Watzke.
Hi und schön, dass ihr dabei seid. 130 Liter. Dieser Podcast heißt so, weil jede und jeder einzelne von uns im Durchschnitt jeden Tag so viel Trinkwasser im Alltag verbraucht. Von der Klospülung im Bad bis zum Abwasch in der Küche. Die meisten von euch, die können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass unser Trinkwasser irgendwann mal nicht mehr für alle reichen wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch seit der Recherche für diesen Podcast hier habe ich gemerkt, dass der Streit um unser Wasser schon längst begonnen hat. Und genau darum geht's in diesem Podcast. Wir haben mit Menschen gesprochen, für die der Streit um diese wertvolle Ressource inzwischen zum Alltag gehört. Das Wasser, um das es in unserer Geschichte hier geht, heißt Tiefengrundwasser. Was das genau ist, das wusste ich auch nicht vorher. Eine einheitliche Definition gibt's dafür auch nicht. Grob gesagt Anders als das Grundwasser erneuert sich Tiefengrundwasser nur sehr langsam. Und das liegt nicht unbedingt an der Tiefe, sondern vor allem daran, dass der Boden darüber nicht so durchlässig ist. Auch nicht für Schadstoffe. Und das Wasser, das Tiefengrundwasser, das kann ja Tausende alt sein. Und das macht es eben so besonders. Besonders rein. Und Michael, unser Landeskorrespondent in Bayern, der hat sich so einen Tiefengrundwasserbrunnen mal genauer angeschaut. Und da pumpt Erich Schweiger das Wasser ab für sein Bier, seine Limonaden und eben auch sein Mineralwasser.
Das ist der Schlüssel zum Tiefengrundwasser.
Das ist die Silenka-Quelle. Wie gesagt, relativ unscheinbar. Edelstahldeckel von oben, aber von hier ab geht es praktisch jetzt 140 Meter gerade nach unten.
Den Mann, den ihr da hört, das ist Erich Schweiger. Er sitzt sozusagen an der Quelle. Er hat diesen Brunnen vor 35 Jahren bohren lassen. Als Geschäftsführer der Privatbrauerei Schweiger ist er auch für den Quellenschutz zuständig. Als Journalist weiß ich ja, dass man Quellen gut schützen muss. Was ich nicht wusste, dass eine Tiefengrundwasserquelle nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier Schlösser hat.
So, das ist jetzt praktisch schon das zweite Schloss. Das ist mir jetzt auf dem Tor. Das lässt sich nur mit dem Spezialschlüssel öffnen und drunter ist dann wieder ein normaler Zylinder, den muss man dann auch noch aufsperren. Dann brauche ich nur den Brunnenschlüssel.
Das ist kompliziert.
Ja. Dann geht's auf.
Da. Wir stehen auf dem Werksgelände der Brauerei Schweiger in Marktschwaben, einer Kleinstadt etwa 40 Kilometer nordöstlich von München. Um uns herum Türme von leeren, roten Bierkisten, Trageln, wie man in Bayern sagt. Schweigerbräu ist eine kleine Brauerei, ein mittelständisches Familienunternehmen, rund 100 Angestellte. Hier geht's eher ruhig zu. So viel Zeit muss sei, ist der Werbeslogan des Schweigers. Und Erich Schweiger hat sich heute für mich Zeit genommen. Er steigt mit mir in die Tiefe.
Man schickt so, der Zugang ist nicht ganz einfach, gell?
Nee. Und auch keine große Luke, also.
Nee. Ich geh mal vor.
Über eine schmale Metallleiter zwängen wir uns 4 Meter tief in die Pumpstation, in die Brunnenstube. Ein runder, enger Keller von etwa 6 Quadratmetern Größe.
Und was man da jetzt sieht, ist die Abdeckung vom Brunnen. Der Belüftungsfilter, über den praktisch nur entkeimt die Luft reingeht. Wenn wir Wasser entnehmen, fließt ja Luft nach. Und dieses schwarze Rohr, was rauskommt, da fließt dann das Silenka Mineralwasser raus und geht in Betrieb.
Durch dieses Rohr kommt das Tiefengrundwasser erstmals ans Tageslicht. Müsst euch das so vorstellen, dass da so ein kleiner Wasserhahn ist, an dem man es abzapfen kann. Und dieses Wasser ist durch Schichten aus Ton, Erde, Schotterstein und Sand gesickert, bevor es jetzt in meine Hand fließt. Kristallklar, kalt und irgendwie weich. Als ich das Wasser aus der Tiefe trinken will, schrecke ich ein bisschen zurück, denn es riecht wie faule Eier.
Sie können es trinken, das stinkt aber dann nach Schwefel. Es hat einen höheren Schwefelgehalt, weil es so alt ist. Das wird dann im Betrieb belüftet und dadurch geht der Schwefel raus.
Dieses Wasser zu trinken ist ein eigentümliches Gefühl. Erhebend, gleichzeitig seltsam. Als würde man einen verbotenen Schatz heben. Das Quellwasser ruht schon unfassbar lange unter der Erde. Als es sich in einem Grundwassersee in der Tiefe sammelte, stell ich mir vor, stampften wahrscheinlich noch die letzten Mammuts über die Erde.
Tiefengrundwasser kommt aus etwa 140 Meter und hat ein Alter, genau kann man es nicht sagen, weil es ist ja immer ein bisschen eine Mischung, aber es ist so in der Regel älter als 5000 Jahre und damit frei von allen Umwelteinflüssen, die also seit der Industrialisierung so in die oberen Grundwasserschichten eingeflossen sind. Also das ist Eiszeit, Gletscherwasser, was auch immer da mit reingeflossen ist. Auf alle Fälle frei von jeglichen Verunreinigungen.
In der Brunnenstube hört man die Pumpen und das Gluckern des Wassers, das durch ein oberarmdickes Rohr direkt in die Brauerei fließt. Die Schweigers brauen Bier und sie füllen mit dem Wasser aus der Tiefe jährlich auch rund 25 Millionen Flaschen Mineralwasser, Apfelschorle und Limonade.
Pro Jahr werden es aus dem Brunnen sein ungefähr 60.000 Kubikmeter.
Damit ihr euch diese Zahl besser vorstellen könnt, das entspricht einer Menge von rund 300.000 Badewannen.
Und das gleiche nur mehr aus dem anderen Brunnen, aus dem Flachbrunnen, den wir für Kühlwasser hernehmen.
Und genau das ist Erich Schweiger, dem Geschäftsführer von Schweigerbräu, besonders wichtig. Es gibt zwei Brunnen, einen tiefen und einen flachen. Beide haben eigene Wasserkreisläufe und deshalb, so Schweiger, kann er das wertvolle Tiefengrundwasser vor allem als Trinkwasser nutzen und verschwendet es nicht für andere Prozesse, zum Beispiel als Kühlwasser oder für die Toilettenspülung in der werkseigenen Braugaststätte.
Ja, so schwefelhaltiges Wasser, das habe ich auch schon mal getrunken. Ob das jetzt 5.000 oder 10.000 Jahre alt ist und ob das auch Tiefengrundwasser war, das weiß ich natürlich nicht mehr. Aber ich muss sagen, mein Leitungswasser ist mir da lieber.
Ja, ist Geschmackssache.
So, und Erich Schweiger, der kann dieses Wasser, ja, nehme ich mal an, nicht einfach so pumpen. Der braucht da eine Art Genehmigung dafür.
Genau. Und die bekommt er vom Landratsamt in Ebersberg. Das ist die für ihn zuständige, so heißt das, Rechtsbehörde. Das Landratsamt wiederum führt nur aus, was an einer anderen Stelle entschieden wird, nämlich beim Wasserwirtschaftsamt in, und das ist schon wieder ein bisschen weiter weg, in Rosenheim. Das ist die Fachbehörde. Die erstellt ein Gutachten. Das lief bisher für Erich Schweiger immer alles gut. Etwa 30 Jahre lang durfte er das Tiefengrundwasser abpumpen, lief wie am Schnürchen, bis in Bayern die Richtlinien zum Schutz des Tiefengrundwassers verschärft wurden. Das war 2021.
Und was hat sich da jetzt genau für ihn geändert?
Das hat mit diesem Papier hier zu tun, einem Papier des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit dem Titel Merkblatt 1.4/6.
Merkblatt 1.4/6. Schönes Beamtendeutsch, weiß auch erstmal keiner, was dahinter steckt.
Stimmt, aber dahinter steckt ein wichtiges Anliegen. Das Landesamt für Umwelt will damit den Schutz des tiefen Grundwassers in Bayern verbessern. Die letzte Version dieses Papiers stammt nämlich von 1995.
95, also warum kommen denn diese Änderungen ausgerechnet jetzt? Also fast 30 Jahre später ist das ja.
Da spielt einerseits die Entwicklung der Grundwasserstände in Bayern eine Rolle. Die Wasserwirtschaftsämter haben nämlich vor Jahren festgestellt, dass der Grundwasserspiegel in Bayern zurückgeht. Und zwar stark zurückgeht. 20% innerhalb von 20 Jahren. An einigen Stellen, vor allem im Norden Bayerns, ist der Grundwasserspiegel um mehrere Meter zurückgegangen. Und dadurch wird das Thema inzwischen viel kontroverser in der Öffentlichkeit diskutiert. Viele Menschen machen sich Sorgen um das Grundwasser, um die Wasserqualität. Und das merkt natürlich auch die Politik. Und das ist ein weiterer, ein politischer Grund für die neuen Richtlinien zum tiefen Grundwasser.
Und die neuen Richtlinien, die haben jetzt dazu geführt, dass Erich Schweiger gar nicht mehr pumpen darf, oder wie?
Zumindest nicht mehr so lang. Also die letzte Genehmigung war über 20 Jahre. Und seitdem, seit 2021, bekommt er immer nur noch vorläufige Genehmigungen, die dauern ein Jahr.
Wie begründet denn das Landratsamt Ebersberg das?
Die Behörde möchte einfach sicherstellen, dass dieser Tiefengrundwassersee nicht versiegt oder zurückgeht. Und deshalb muss Schweiger viel mehr Informationen, Daten liefern als früher. Er muss eigene Nachforschungen anstellen. Die laufen gerade, sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und das Ergebnis ist offen und das macht Schweiger Sorgen.
Und was befürchtet er genau?
Dass das Tiefengrundwasser komplett abgedreht wird für ihn. Das wäre das Worst-Case-Szenario.
Na klar, das würde natürlich seine Existenz bedrohen, weil seine ganze Produktion, die hängt ja von diesem Wasser ab.
Genau. Und an diesem Unternehmen hängen auch 100 Arbeitsplätze. Er stellt nämlich nicht nur Mineralwasser her.
Wir haben ungefähr 25 Millionen Abfüllungen. Teilt sich auf Wasser, Süßgetränke wie Apfelschorle, Limonaden. Aber alles, was in dem Bereich alkoholfreie Erfrischungsgetränke ist, sind ca. 25 Millionen Abfüllungen. Bei Bier rechnen wir Brauer immer so in Hektoliter. Da sind es so zwischen 50 und 60.000 Hektoliter.
Bier, das steht in diesem Merkblatt 1.4/6, soll in Zukunft gar nicht mehr mit tiefem Grundwasser gebraut werden.
Boah, und so eine Richtlinie ausgerechnet im Bierland Bayern.
Dem Geburtsland des bayerischen Reinheitsgebotes. Erich Schweiger ist ein kleiner Mittelständler, eine Brauerei, die es in Bayern so vielleicht noch 600 davon gibt, Tendenz fallend. Er ist ein ruhiger Typ, freundlich, zurückhaltend, spricht meistens leise. Aber er kann sich auch ganz schön aufregen, denn seit dieses Merkblatt 1.4/6 erneuert wurde, muss er einen ziemlichen Aufwand betreiben.
Ich zahle ein Ingenieurbüro, tausende Euro, damit sie überhaupt den Antrag erstellen. Wir verwenden Wochenarbeitszeit auf diverse Excel-Tabellen, Businesspläne, die gefordert werden vom Wasserwirtschaftsamt. Und dann ist es fertig, dann heißt es wieder, ja, jetzt hätten wir es doch gerne nochmal eine andere Spalte drin, arbeitet doch das nochmal um. Der Plan, na, den hätten wir gerne nochmal anders gezeichnet. Also es ist ein Wahnsinnsaufwand und es nervt einfach.
Bürokratie nervt, das verstehe ich.
Es ist aber nicht nur, dass Erich Schweiger genervt ist. Er sagt, er hat auch Angst um seinen Betrieb, um seine Existenz. Um sein Wassernetz umzubauen, müsste er viel Geld investieren. Wie viel genau, kann er nicht beziffern, aber er schätzt etwa 1 Million Euro.
Und für so eine Investition, da braucht er natürlich auch wirtschaftliche Sicherheit. Und dafür braucht er eben wiederum diese langfristigen Genehmigungen.
Die er nicht hat. Und es ist unklar, ob er sie jemals wieder bekommt. Dass man diese Ressource Tiefengrundwasser schützen muss, ist ihm auch bewusst. Aber mein Eindruck war im Gespräch, dass er das vor allem als Unternehmer sieht.
Wenn mein Brunnen versiegen würde, dann wäre das Unternehmen tot. Darum haben wir da höchstes Interesse dran, die Wasservorkommen zu schützen. Aber halt nicht einseitig.
Mit diesem einseitig meint Schweiger die Wasserwerke der bayerischen Städte und Gemeinden. Denn die, so sagt er, würden kaum Wasser sparen. Denn den weitaus größten Teil des Grundwassers verbrauchen Bürgerinnen und Bürger, also wir, du und ich, für Toilettenspülung, Duschen, Waschmaschine, Autowaschen und eben nicht für kostbares Trinkwasser.
Da fühle ich mich jetzt ganz persönlich ungerecht behandelt.
Behörden, Merkblätter, Genehmigungen. Wenn ich das so höre, da merke ich, was da eigentlich alles so an Vorschriften dahinter steckt. Das hat damit zu tun, dass Wasser keine Ware wie jede andere ist. Wem gehört eigentlich unser Trinkwasser? Klingt nach einer simplen Frage, aber die Antwort darauf ist so einfach wie kompliziert. In der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, da steht:
Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.
Keine übliche Handelsware, also etwas ganz Besonderes. Und genau deshalb steht das Wasser in der EU unter ganz besonderem Schutz. Alles dokumentiert in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Ist auch gut so, dass das Deutschland nicht alleine regeln muss. Schließlich kennt Wasser ja auch keine Grenzen. Und die Gesetze der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die setzt Deutschland mit dem Wasserhaushaltsgesetz und der Grundwasserverordnung um. Damit wird geregelt, wie Wasser genutzt werden darf. Und weil ich kein Jura studiert habe, habe ich diese Frage, wem gehört unser Wasser, einer Expertin gestellt. Dr. Laura Vitorelli. Sie ist Juristin und Senior Researcher am Öko-Institut in Berlin. Das ist so eine Art Think Tank, der wissenschaftliche Politikberatung macht. Und Wasser, das ist auch so ein bisschen ihr Lieblingsthema, sagt sie.
Das Wasser gehört tatsächlich uns allen. Also es ist ein gemeines Gut, das sozusagen dem gesamten Land, der gesamten Gesellschaft gehört. Das heißt zum Beispiel auch Grundwasser unter mir, das gehört gar nicht unbedingt mir, sondern es gehört sozusagen allen und es kann mir zugeteilt werden und ich kann es bestimmt in Form nutzen. Aber es ist jetzt nicht so, weil ich auf der Quelle sitze, gehört mir die Quelle, sondern wir haben in Deutschland eben dieses Wasser ist Allgemeingut, es wird von den Städten und Kommunen verwaltet, die alle einen Zugang zu Wasser haben.
Wer wie viel Wasser bekommt, bestimmen also die Behörden.
In Bayern sind das die Landrats- und die Wasserwirtschaftsämter. In Erich Schweigers Fall erstellt das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim das Fachgutachten und vom Landratsamt in Ebersberg bekommt er die Genehmigung.
Genau, und die Behörden entscheiden auch, welche Menge Wasser für welchen Zweck angemessen ist.
Also die Behörden haben das Ermessen, das nennt man Bewirtschaftungsermessen, wie sie Wasser zuteilen. Und dann gibt es im Gesetz ein paar ermessensleitende Grundsätze und ein paar härtere Grundsätze, wenn wirklich ganz viel Wasser entnommen wird. Also es darf bestimmte Auswirkungen haben, nicht haben, es darf sich nicht verschlechtern. Die Wassermenge, dass wir sozusagen auf einmal total sinkende Bestände haben.
Ganz grundsätzlich gilt, die öffentliche Versorgung steht an erster Stelle. Und damit haben zum Beispiel Wasserversorger Vorrang.
Auch vor der Privatwirtschaft und damit auch vor Getränkeherstellern wie Erich Schweiger.
Schließlich haben Städte und Gemeinden die Aufgabe, uns mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Das ist Teil der Daseinsvorsorge. Alle, die von den Behörden die Genehmigung bekommen, Grundwasser zu pumpen, müssen nachhaltig damit umgehen. Eben damit genug Wasser übrig bleibt, um die öffentliche Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Steht auch alles im Wasserhaushaltsgesetz.
Erich Schweiger pumpt aber kein Grundwasser, sondern Tiefengrundwasser.
Und für das Tiefengrundwasser gibt es in der Grundwasserverordnung ja keinen speziellen Eintrag, auch wenn es als besonders wertvoll gilt. Es gelten die gleichen Regeln wie für das Grundwasser in Deutschland. Bisher hat die Grundwasserverordnung nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Doch spätestens, seitdem die Hitze- und Dürreperioden in Deutschland zugenommen haben, gibt es immer mehr Konflikte rund ums Wasser. Vor allem in Bayern. Eine Stichprobe des Recherchekollektivs Korrektiv, die hat ergeben, dass sich in den letzten 10 Jahren die Verfahren vor Gericht dort fast verdoppelt haben. In solchen Verfahren geht es dann zum Beispiel darum, dass Landwirte klagen, weil ihr Grundstück plötzlich im Wasserschutzgebiet liegt und da strengere Regeln zum Beispiel für Nitrat gelten. Laura Vitorelli, die war an der Korrektivrecherche beteiligt. Sie hat mir erklärt, dass es schon allein deshalb zu mehr Klagen kommen wird, weil das Wasser knapper wird. Sie vergleicht die Verteilung von Wasser so.
Ja, aber das wird mehr darum gestritten, ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, ich bin auf einer Kinderparty, ich habe 10 Kinder da und ich habe 30 Stück große Schokokuchen und es wird auf jeden Fall für alle genug da sein, sondern ich habe jetzt wirklich nur noch begrenzte Menge und jetzt muss ich überlegen, wem teile ich was zu.
Deshalb wird gerade diskutiert, ob die Gesetze, die wir haben, für so eine Situation auch wirklich ausreichend sind.
Wir haben uns über Grundwasser viel zu wenig Gedanken gemacht. Und jetzt holt es uns das so ein bisschen ein und jetzt ist die Frage, können wir so weitermachen wie bisher oder brauchen wir strengere Regelungen? Und was für Regelungen brauchen wir, um bestimmte Situationen zu regeln? Und da muss man auch so ein bisschen überlegen, so was kommt denn jetzt auch alles in der Zukunft? Und können wir es überhaupt abschätzen? Und gibt es da ein Instrumentarium, das uns wirklich hilft, die Situation adäquat zu lösen?
Ich habe mich dann gefragt, ist unser Grundwasser etwa nicht ausreichend geschützt?
Nee, eher so, da sind einfach Fragen nicht beantwortet. Also so, vielleicht muss man es auch so ausdrücken, im Jura, man hat ein Gesetz, und das ist ein grobes Gerüst und dann muss ich das ausfüllen, ne? Was genau heißt das dann in jedem kleinen Einzelfall? Das Gesetz regelt nicht jeder kleine Einzelfall. Und wenn man keine Diskussion hat, wenn man keine Rechtsprechung hat, dann stehen da Sachen drin und dann weiß man nicht so ganz, was man macht.
Genau das ist jetzt also die große Frage. Reichen unsere Gesetze aus, um die vermehrten Streitigkeiten, um das knapper werdende Wasser zu lösen? Oder braucht es da noch mehr? Michael, eine Sache sollten wir jetzt hier an der Stelle noch erwähnen. Mhm. Für Erich Schweiger ist als Getränkehersteller natürlich auch die Mineral- und Tafelwasserverordnung wichtig.
Genau, und die ist strenger als die Trinkwasserverordnung. Die Mineral- und Tafelwasserverordnung ist eine 17-seitige Bundesverordnung, die genau regelt, wie Mineral- und Tafelwasser beschaffen sein muss, welche chemischen, welche mikrobiologischen Grenzwerte es einhalten muss, wie und wo man es abfüllen muss und welche Strafen drohen, wenn es verunreinigt ist.
Wird denn Mineral- und Tafelwasser immer aus Tiefengrundwasser hergestellt?
In der Verordnung ist nicht ausdrücklich von Tiefengrundwasser die Rede. Da steht nur, Zitat, es hat seinen Ursprung in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Das kann also Tiefengrundwasser, kann aber auch normales Grundwasser sein. Hauptsache, es erfüllt die Bedingungen der Verordnung. Erich Schweigers Unternehmen wird von der Lebensmittelaufsicht überwacht. Er muss eine ganze Reihe von Untersuchungen machen und die muss er jedes Jahr ans Wasserwirtschaftsamt schicken.
Schweiger produziert Mineralwasser und Bier. Alles wichtige Produkte. Gesetzlich ist aber festgeschrieben, dass die öffentliche Versorgung Vorrang hat. Haben wir ja gerade geklärt. Genau das aber kritisiert Schweiger ja, wenn er sagt, ich stelle ein wertvolles Produkt her, während die Wasserwerke das Tiefengrundwasser einfach für die Klospülung verschwenden.
So könnte man das zusammenfassen. Die Wasserwerke sehen das natürlich anders. Die kennen den Wert des Tiefengrundwassers. Die finden auch nicht alles gut, was in diesem Merkblatt 1.4-6 steht. Und um das besser zu verstehen, habe ich mich mit einer der bekanntesten Tiefengrundwasserverteidigerinnen Bayerns getroffen.
Mein Name ist Juliane Thiemet. Ich bin bei einem kommunalen Spitzenverband, nämlich beim Bayerischen Gemeindetag in München, stellvertretende Geschäftsführerin. Und ich habe mir als fachliches Thema die Wasserversorgung ausgesucht, weil ich das für das größte Zukunftsthema überhaupt halte.
Ich treffe mich mit Juliane Thiemet in einer Villa in Schwabing, ein paar hundert Meter nördlich der Münchner Freiheit. Hier ist der Sitz der Vertretung aller bayerischen Gemeinden. Juliane Thiemet kämpft für die bayerischen Wasserversorgungsunternehmen. Davon gibt es im Freistaat fast 2000, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Und Frau Thiemet betont die gute Trinkwasserqualität der bayerischen Versorger. Was aus dem Wasserhahn kommt, sagt sie, habe fast Mineralwasserstandard.
Wenn jemand gerne Leitungswasser trinkt, hat er verstanden, dass es das bestkontrollierte Lebensmittel ist, dass die meisten Parameter überhaupt bei diesem Wasser kontrolliert sind und dass es wirklich eine Freude ist, dieses Wasser aus der Leitung trinken zu können. Also je mehr Menschen das voller Stolz machen, umso mehr Menschen haben die Wertigkeit dieser Leistung der öffentlichen Wasserversorgung erkannt.
Aber damit das Leitungswasser so gut bleibt, müssen auch die Wasserversorger auf Grundwasserquellen zugreifen dürfen, die diese Qualität gewährleisten. Und das, sagt Juliane Thiemet, sollen im Notfall auch Tiefengrundwasservorkommen sein. Ihr müsst euch vorstellen, normales Grundwasser kann belastet sein, bestimmte Grenzwerte überschreiten, Nitratwerte zum Beispiel, die durch Überdüngung steigen. Das Grundwasser in Bayern ist teilweise so sehr mit Nitrat belastet, dass die Wasserwerke es nicht oder nur stark gefiltert nutzen können. Und das, kann man sich vorstellen, kostet viel.
Für die Allgemeinheit ist das Allerwichtigste, dass jeder Bürger zu einem total niedrigen Preis Wasser durch die Leitung bekommt. Das ist mir einfach wichtig.
Wenn ein öffentlicher Wasserversorger jetzt also einen tiefen Grundwasserbrunnen hat und den in Zukunft aufgrund dieses Merkblatts 1.4/6 nicht mehr nutzen darf, dann muss er für Millionen Euro einen neuen Brunnen bohren. Und dann steigt der Wasserpreis für Bürgerinnen und Bürger, also für uns alle, stark an. Und das, so Thiemet, sei ein Problem.
Schon heute wird 20% des Grundwassers, das wir nehmen, um die Bevölkerung dann mit Trinkwasser zu versorgen, aus diesem tiefen Grundwasser entnommen. Und da kann man nicht von heute auf morgen die Zeit zurückdrehen. Also ein Brunnen lässt sich nicht so einfach stilllegen und irgendwo daneben ein Loch bohren aus dem höheren Grundwasserstock. So einfach ist es nicht.
Das ist übrigens genau das, was der Handelskonzern Aldi Nord derzeit in Bayern tun muss. Neue, weniger tiefe Brunnen bohren. In Treuchtlingen im Altmühltal, südlich von Ingolstadt, fördert der Mineralwasserkonzern Altmühltaler, das ist eine Aldi-Tochter, rund 200 Millionen Liter tiefen Grundwasser pro Jahr. Diese Genehmigung läuft in 2 Jahren, 2026, aus. Und sie soll nur verlängert werden, wenn Aldi statt tiefen Grundwasser aus Sandsteinkeuper nur noch höher gelegenes Grundwasser abpumpt. Derzeit testet der Lebensmitteldiscounter, ob das weniger tiefe Wasser dieselbe Qualität hat und dieselben Fördermengen bietet wie das Tiefengrundwasser.
Mir habe ich auch schon von gehört. Und gegen Aldi und andere Handelsriesen, da regt sich vor Ort ja auch schon ziemlich viel Widerstand. So nach dem Motto, die großen Konzerne, die graben uns Bürgerinnen und Bürgern das Grundwasser ab.
Genau. Und dann verkaufen sie uns das Wasser, das sie kostengünstig fördern, auch noch für viel Geld im Supermarkt.
Das sind eben Wirtschaftsbetriebe. Und da wird einfach schlichtweg Geld gemacht mit etwas, was vorrangig und mit überragendem Interesse erstmal verteilt werden muss. Und wenn wir das alles geschafft haben, auch in Zeiten zurückgehender Grundwasserstände, dann kann daneben noch ein Markt bestehen, den werden wir auch nicht abschaffen können von heute auf morgen. Aber im Konfliktfall ist doch bitte immer wichtiger die öffentliche Wasserversorgung.
Da tobt ein Konkurrenzkampf. Und Juliane Thiemet ist mittendrin. Sie wirkt im Gespräch ganz freundlich, fast harmlos. Aber sie ist eine knallharte Lobbyistin für die Interessen der kommunalen Verbände. Sie zieht in unserem Gespräch aus der Schublade dieses Merkblatt 1.4/6 hervor. Und sie hat mit orangefarbenem Marker viele Stellen markiert, daneben falsch oder fraglich geschrieben. Zum Beispiel auf Seite 8, da steht:
Die Nutzung von tiefem Grundwasser soll solchen Zwecken vorbehalten sein, welche die speziellen Eigenschaften des tiefen Grundwassers erfordern. Zum Beispiel Heil- und Mineralwasser.
Wie könne das sein, fragt Frau Thiemet verärgert. Tiefengrundwasser zum Preis von 2 oder mehr Euro pro Liter. Die Politik in Bayern bevorzuge die Wirtschaftsunternehmen wie Aldi Nord und benachteilige die kommunalen Versorger.
Was mir wirklich fehlt in Bayern, ist dieses überragende Interesse der öffentlichen Wasserversorgung. Ich meine, dazu müssten wir uns bekennen und dazu bedarf es gerne eines Bundesgesetzgebers. Paragraph 50 Wasserhaushaltsgesetz, diesen Satz einfügen. Und das wäre mir sehr wichtig, einfach um dieses Allgemeingut Wasser auch wirklich für die Allgemeinheit bereithalten zu dürfen.
Was Juliane Thiemet hier beklagt, das ist, dass die Gesetzeslage aktuell ihrer Ansicht nach nicht eindeutig ist. Bisschen das, was auch Frau Vitorelli gesagt hat. Wenn es um die Nutzung von Tiefengrundwasser geht, dann liegen viele Entscheidungen im Ermessen der Fach- und Rechtsbehörden. Sie können und müssen entscheiden, wer Tiefengrundwasser abpumpen darf und wer nicht. Und dazu stehen ihnen nur schwammig formulierte Richtlinien und Merkblätter zur Verfügung. Und das will die Vizegeschäftsführerin des Bayerischen Gemeindetages ändern, mit einem klaren Bekenntnis zugunsten der Allgemeinheit. Letztes Jahr hat Juliane Thiemet mal so richtig die Krallen ausgefahren, und zwar im Bayerischen Landtag. Da wollte die bayerische Staatsregierung das Landesentwicklungsprogramm verabschieden. In diesem Gesetz geht es auch um die Wasserversorgung. Die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern wollte, so sagt Frau Thiemet, die privaten Unternehmen bevorzugen. Also Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittelkonzerne, all die, die Wasser fördern und verbrauchen. Und der politisch gut vernetzte Bayerische Gemeindetag und die mit ihm verbündeten kommunalen Wasserversorger haben das verhindert. Aber so richtig zufrieden mit der Gesetzeslage in Bayern ist Juliane Thiemet immer noch nicht. Vor allem fordert sie einen sogenannten Wassercent.
Alle, die Wasser entnehmen, Grundwasser, Oberflächenwasser, also jede Form von Wasser, und es benutzen für ihre Zwecke, dass die ein Wasserentnahmeentgelt zahlen sollen, um die Wertigkeit des Wassers ins Bewusstsein zu heben und auch die Bereitschaft, Wasser zu sparen, anzukurbeln.
Und dieser Wassercent, dieses Wasserentnahmeentgelt, der würde für Schweigers Brauerei und für Aldi Nord mehr Kosten bedeuten, richtig?
Klar, denn sie müssten für jeden Kubikmeter Wasser, den sie fördern, in Zukunft bezahlen. Einen Cent oder mehr. Und das kann bei hunderten Millionen Litern Fördermenge viel ausmachen.
13 von 16 Bundesländern, die haben diesen Wassercent bereits. Der muss von uns allen bezahlt werden. Also von Unternehmern, Energieversorgern und auch von uns Bürgerinnen und Bürgern. Der steckt in der Wasserrechnung. Wobei in deiner ja nicht, Michael, weil Bayern hat den Wassercent noch nicht. Warum?
Weil Markus Söder noch zögert. Der bayerische Ministerpräsident hat die Einführung des Wassercents schon vor Jahren angekündigt und dann hat er sie immer wieder verschoben.
Und aus welchem Grund?
Ich glaube vor allem aus Angst vor möglichen Protesten von Landwirten, von Industrieunternehmen, denn auf die kämen ja höhere Mehrkosten zu. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Problem in Bayern. Die Behörden haben teilweise gar keine Übersicht, wer im Freistaat wie viel Wasser entnimmt. Da fehlen Wasserzähler an den Brunnen, an den Entnahmestellen. Wasserzähler, die aufzeichnen, wer wie viel Wasser abpumpt. Das gilt besonders für die Landwirtschaft. Und dann mangelt es an Personal in den Wasserwirtschaftsämtern, um diese Entnahmemengen zu kontrollieren. Und solange diese Probleme nicht behoben sind, glaube ich, wird die Einführung eines Wassercents schwierig.
Und solange ist Bayern ja auch für Mineralwasserkonzerne besonders interessant, weil sie hier eben zu niedrigeren Kosten fördern können als im Rest von Deutschland.
Genau. Und das haben Konzerne wie Aldi Nord, aber auch Lidl und andere Handelsunternehmen längst erkannt. In Altötting zum Beispiel, da war ich für meine Recherche, möchte der französische Mineralwasserkonzern Roxane die Wasserrechte eines insolventen Babynahrungsherstellers aufkaufen. Und da regt sich, wie an vielen anderen Stellen in Bayern auch, Bürgerprotest.
Und Erich Schweiger, wie macht der jetzt weiter? Stelle ich mir schwierig vor, einfach so zu tun, als ob nichts gewesen wäre.
Er hat Ende Juni die letzten Unterlagen beim Landratsamt in Ebersberg eingereicht. Und jetzt muss er abwarten und ist in der Schwebe.
Und wann kann er dann mit einer Rückmeldung rechnen?
Ich habe beim Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim nachgefragt, der zuständigen Fachbehörde. Und dort heißt es, bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen.
Und bis dahin fördert er, wie bisher auch, das Tiefengrundwasser aus dieser Selenka-Quelle.
Genau, so wie seit inzwischen 35 Jahren. Und er sagt, der Wasserstand in diesem Tiefengrundwassersee in 140 Metern Tiefe hat sich seitdem nicht verändert.
Wir schauen also ständig, kommt das, was wir entnehmen, fließt das auch nach? Man sieht das an dem Wasserstand in dem Brunnen. Der ist bei uns, seit wir den Brunnen betreiben, den Brunnen gibt es jetzt seit 89, ist der stabil. Also wir entnehmen das, was auch wieder nachfließt.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wie kann es denn sein, dass der Stand stabil bleibt? Weil Tiefengrundwasser, das wissen wir ja, das braucht sehr lange, um sich zu erneuern.
Aber, so sagt Erich Schweiger, er entnimmt auch nicht viel. Das, was er da rausholt aus diesem riesigen Tiefengrundwassersee, das ist am Ende ein Tropfen im Ozean.
Was glaubst du denn, Michael? Darf Erich Schweiger in Zukunft weiter Tiefengrundwasser abpumpen?
Ich glaube schon. Ich glaube, er kriegt nochmal eine Genehmigung, aber sicher nicht mehr für 20 Jahre, vielleicht für 10. Und dann sieht man weiter, wie sich das Grundwasser, das Tiefengrundwasser entwickelt hat. Ich glaube, damit könnte Erich Schweiger gut leben. Und dann kommt es natürlich auch auf die Mengen an, die er fördern darf oder eben nicht mehr.
Was ist denn das Schlimmste, was ihm passieren kann, wenn er gar kein Tiefengrundwasser mehr pumpen darf? Ich nehme an, den Betrieb einfach dicht machen würde er nicht.
Doch, er sagt, Das wäre die Konsequenz.
Da muss ich sagen, dann kann ich zusperren, schreibe ich 100 Kündigungen und dann ist das Licht aus.
Da mag sicher auch ein bisschen Taktik dabei sein. Den Druck auf das Landratsamt erhöhen, das natürlich nicht will, dass eine beliebte regionale Brauerei pleite geht. Aber am Ende steht und fällt die Existenz eines Getränkeherstellers mit dem Wasser, das er nutzen kann oder eben nicht. Und ehrlich gesagt finde ich, das ist jetzt meine Meinung nach der Recherche für diesen Podcast, es ist okay, wenn er das weiterhin tun darf. Denn erstens sind es wirklich vergleichsweise geringe Mengen, die er fördert. Und die Quelle, die er nutzt in Marktschwaben in Oberbayern, ist bisher stabil. Zumindest zeigt sie keine Anzeichen von Rückgang oder gar Austrocknung. Und das muss eine solche Brauerei auch belegen. Kann es nicht einfach nur so behaupten. Und dann, finde ich, ist es ein Ausdruck von Lebensqualität, dass wir solch Jahrtausende altes Wasser trinken können. Nicht als Wegwerfprodukt, sondern gewissenhaft, als Lebens- und ja auch als Genussmittel. Eben nicht 130 Liter, sondern einen halben Liter und den wirklich genießen.
Das sehe ich tatsächlich anders. Das Wasser schmeckt gut, keine Frage. Ich glaube, ich bin da aber eher bei Juliane Thiemet, dieser tiefen Grundwasserverteidigerin, so wie du sie ja genannt hast.
Denn?
Naja, ich finde einfach, auch wenn das in der Grundwasserverordnung nicht so explizit drinsteht, Tiefengrundwasser ist unsere eiserne Reserve. Und so sollten wir sie auch behandeln und das Wasser nur für den äußersten Notfall aufheben und es den Generationen nach uns überlassen. Mineralwasser aus der Flasche ist für mich immer noch ein Geschäftsmodell und eben kein Notfall. Ist sich aber auch schwer umzusetzen, weil Juliane Thiemet, die hat ja gesagt, dass Wasserwerke auf tiefen Grundwasser zurückgreifen müssen, weil das Grundwasser teilweise so sehr verschmutzt ist, dass es eben nicht mehr nutzbar ist. Und was ich auch noch aus der Recherche für mich mitnehme, ist diese europäische Wasserrahmenrichtlinie. Die mag jetzt in der Öffentlichkeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber ich glaube, dass sich das in Zukunft ändern wird und sie immer wichtiger sein wird für uns. Von daher finde ich das nicht verkehrt zu wissen, was da am Anfang drin steht, nämlich Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und teilt ihn gern. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie Chemikalien unser Trinkwasser für immer verschmutzen.
Können Sie auf den Rhein gucken, ohne an die ganzen Stoffe zu denken, die da drin sind?
Schwierig, ja, muss ich sagen, schwierig. Man kann auch zu viel wissen, vielleicht, das ist ein Problem, ja. Aber schönes Thema.
Wir haben einen Chemiker aus den Niederlanden getroffen, der verhindern will, dass sogenannte Ewigkeitschemikalien den Rhein verschmutzen. Den Fluss, aus dem die Niederländer ihr Trinkwasser beziehen. Das war 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 1. Wenn das Wasser fürs Bier knapp wird.
Die Geschichte haben wir, Michael Watzke und Anastasia Rohn, recherchiert.
Redaktion: Barbara Roth, Regie: Dörte Fiedler.
Faktencheck: Leo Becker, Sarah Schmidt und Melanie Miklautsch.
Aufnahmen, Produktion und Sounddesign: Jan Fraune. Danke an alle, die so ausführlich mit uns für diesen Podcast gesprochen haben.
Das war der erste Teil unseres Podcasts 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Am kommenden Samstag geht's weiter mit Folge 2, wie Chemikalien Wasser für immer verschmutzen. Und wenn Sie sagen, ich will aber gar nicht mehr so lange warten, gar kein Problem. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es bereits jetzt in unserer Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Sonja Meschkat. Wir hören uns gern am kommenden Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss.